Ich habe festgestellt, dass ich schon sehr lange nicht mehr hier oben stand und die Predigt halten durfte. Und ich habe mich die Woche recht drauf gefreut. Also es war irgendwie schön zu wissen, okay, ich darf wieder einfach über Gottes Wort reden und das teilen, ich darf mich damit befassen. Genau. Aber bevor ich hier anfange mit dem Text von heute, habe ich hier was mitgebracht. Ich habe leider nicht alles dabei, was ich vorbereitet hatte. Das habe ich heute vorhin im Lobpreis festgestellt. Aber welche Farbe hat dieses Blatt? Weiß. Sind wir uns einig? Finde ich schön. Welche Farbe hat denn dieses Blatt? Ach, weiß. Wunderbar. Ich hatte noch ein drittes. Ich weiß nicht ganz genau, wo es verschwunden ist. Aber was ist jetzt, wenn ich die beiden aneinander halte? Sind sie dann beide noch richtig weiß? Das hier ist weißer als das andere, oder? Ja. Das hier wirkt daneben irgendwie ein bisschen so cremefarben. So als wäre so ein bisschen was Braunes oder Graues mit reingemischt. Behaltet das mal so im Hinterkopf. Also, es wird später nochmal wichtig. Der heutige Predigttext ist tatsächlich Jesaja Kapitel 6. Und Jesaja 6 ist ein Text, wo ich jetzt mal sagen würde oder behaupten würde, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Jesaja-Abschnitte oder relativ bekannt. Zumindest ist die Verse 1 bis 8. Und ich habe in der Vorbereitung, war ich einerseits super begeistert, weil es so viel in diesem Text zu entdecken gibt, gleichzeitig ein bisschen unruhig, weil ich nicht wusste, was davon kann ich jetzt, also ich kann ja nicht alles sagen, also worauf beschränke ich mich denn heute Morgen? Und außerdem habe ich mir gedacht, naja, es ist halt auch ein Text, also ich habe da schon mehrere Predigten drüber gehört, ich weiß nicht, vielleicht auch andere haben mal eine Andacht dazu gelesen oder eine Predigt gehört. Also es ist auch ein bisschen herausfordernd, dann das wieder neu drauf zu blicken. Aber ich hoffe, dass ich euch heute einfach nochmal richtig hineinnehmen kann in das, was mir wichtig geworden ist, als ich mich damit beschäftigt habe. Wir wollen anfangen und die Verse 1 bis 4 lesen. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, ansonsten ist es auch da oben in der Neues Leben Übersetzung. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Bevor ich jetzt groß was zu diesem Text sage, möchte ich euch bitten, euch einen Moment mal diese Szene vorzustellen. Jetzt da wärt. Vor euch ist der Thron Gottes, ist Gott auf seinem Thron sitzend. Und er ist so riesig, so erhaben, dass gerade mal der Saum seines Gewandes, also hier unteres Teil, so von seinem Kleidungsstück, den ganzen Tempel erfüllt. Und ich bin jetzt nicht wirklich so gut mit Dimensionen und habe mich jetzt auch nicht damit auseinandergesetzt, wie groß der Tempel in Jerusalem genau war. Aber ich meine, mindestens, was wir hier haben, wenn hier die Vorhöfe mit einbezogen sind, haben wir garantiert, wenn nicht mehr. Und nur der Saum von Gottes Gewand reicht, um das zu füllen. So erhaben, so groß ist er in diesem Bild hier. Aber nicht nur das, es ist nicht nur, dass er da sitzt und so erstmal wahnsinnig groß vor mir ist, sondern um ihn schweben Engel. Sie haben 6 Flügel, was ich sehr spannend finde überhaupt. Und sie schweben, sie fliegen um ihn herum. Und sie bedecken ihre Füße und sie bedecken ihr Gesicht. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tun. Ich habe jetzt keine perfekte Antwort, aber ich habe eine persönliche Vermutung. Weil für mich ist es so, als würden sie ihre Füße bedecken, zu sagen, hey, ja, die Füße waren ja so das dreckigste Teil vom wo ich bei den Menschen so auf dem Boden rumlaufen, gerade in Sandalen in diesem Kulturkreis. Ja, die Füße bedecken, ja, wir sind es nicht würdig, von Gott in seiner Herrlichkeit angesehen zu werden. Und ihr Gesicht zu bedecken, weil sie sagen, ich bin es nicht würdig, diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit Gottes anzusehen. Ja, und dann rufen sie zueinander, heilig, heilig, heilig ist der Allmächtige. Die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und dieses Rufen, was jetzt um Jesaja, ja um ihn erschallt, ist so laut, dass der Boden unter den Füßen, also wenn ihr euch das vorstellt, ihr wärt dort, der Boden unter euren Füßen würde jetzt beben, als wäre ein Erdbeben gerade da. Und der Rauch würde den ganzen Tempel, den ganzen Raum erfüllen. Also wenn ich mir das so vorstelle, dann frage ich mich, wie würde es mir an Jesajas Stelle ergehen? Wenn ich da stehen würde, also ich glaube, ich würde nicht mehr stehen. Ich würde schon längst auf meinen Knien liegen, ja eigentlich vollkommen überwältigt von der Herrlichkeit, ja, von der Heiligkeit, die mir ja gerade zu Gesicht kommt. Denn das ist das, was Jesaja hier sieht. Er sieht die Heiligkeit Gottes. Und diese Heiligkeit bringt den Boden zum Beben, füllt den Raum mit Rauch. Das ist etwas, was wir ein paar Mal in der Bibel tatsächlich haben, dass Gott sich so auf diese Art und Weise offenbart. Zum Beispiel bei dem Volk Israel in der Wolken und in der Feuersäule in 2. Mose 13 oder am Berg Sinai, wo er so in seine Herrlichkeit erschien, dass Donnern, Blitzen, Rauch, Feuer, Erdbeben, das ganze Volk hatte so eine Ehrfurcht, die sind da nicht mal nah dran gegangen, die konnten sich gar nicht dem nähern, sie zitterten davor, das ist in 2. Mose 19 oder auch bei der Einweihung des Tempels am 1. Könige 8 wird erzählt, dass Gott mit seiner Heiligkeit wie eine Wolke auf den Tempel hinabkommt und den Rauch den ganzen Tempel erfüllt und sie nicht mehr weitermachen können. Also die Priester können nichts mehr machen, es geht gar nicht, weil Gott da einfach gegenwärtig ist. Und das finde ich so ein spannendes Bild, so faszinierend, wie groß Gottes Heiligkeit dort ist, seine Herrlichkeit. Aber ich habe mich halt auch gefragt, was genau ist denn das? Was genau ist denn die Heiligkeit? Gottes Heiligkeit ist so ein christlich-kirchliches Wort, was man halt irgendwie hernimmt. Aber was bedeutet das? Und da ich selber nicht so sofort eine Antwort habe, habe ich gedacht, ja gut, schauen wir mal, Internet hilft mal. Schauen wir doch mal im Wörterbuch nach. Und da steht, Heiligkeit wird definiert als erhaben über alles Irdische. Von höchster Reinheit und daher verehrungswürdig. Oder auch in tiefster Seele ernst und unantastbar. Groß, maßlos, wahrhaftig, ganz und gar. Habe ich mir noch eingeschaut, ja, was wird das altgriechische Wort Hagios definiert? Ja, als heilig, ausgesondert, geweiht und rein. Da dachte ich, schau mir mal das Hebräische auch noch an. Es wird mit heilig, geweiht, furchterregend und abgesondert. Und am Ende dachte ich mir, ja, ich habe tatsächlich auf Wikipedia die beste Definition gefunden, die mir am meisten geholfen hat diesmal. Und dort steht nämlich auf Wikipedia, Heiligkeit ist die Vollkommenheit, die Gott von der Welt unterscheidet, der einzig wahre Gegenstand der Anbetung, Verehrung und Ehrfurcht ist. Heiligkeit ist die Vollkommenheit, die Gott von der Welt unterscheidet. Vollkommen rein, vollkommen gut, vollkommen erhaben, vollkommene Liebe, vollkommene Macht und vollkommene Schönheit. Kurze Frage, hier vorne klingelt ein Handy in einem Rucksack, das einfach da steht. Ich weiß nicht, wem es gehört, aber wäre schön, wenn wir es ausmachen könnten. Dankeschön. Ja, vollkommen rein, vollkommen gut, vollkommen erhaben, vollkommene Liebe, vollkommene Macht, vollkommene Schönheit. In keiner Weise beschmutzt durch Sünde oder Dunkelheit, in keiner Weise durchdrungen von Selbstsucht, ja nicht mal ein Tropfen von Bosheit oder irgendeiner Überheblichkeit oder Schlimmes ist in ihr zu finden. Die Vollkommenheit, die Gott von der Welt unterscheidet und die wir nicht greifen können. Und ich habe diese Woche mehrfach mit Leuten geredet und habe gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich diesen Text predigen soll, denn dieser ganze Text dreht sich um die Heiligkeit Gottes. Ja, und ich habe in meinem Studium sogar gelernt, dass heilig das Schlüsselwort in Jesaja ist. Gott wird dort über 25 Mal als der Heilige Israel bezeichnet. Also es dreht sich alles um die Heiligkeit Gottes, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich die wirklich begreife. Aber dass ich die passenden Worte hätte, um die zu beschreiben oder weiterzugeben. Also wie soll ich diesen Text, der fundamental auf der Heiligkeit Gottes aufbaut, jetzt angemessen predigen? Und als ich das zu einer Freundin von mir über einen Kaffee sagte, meinte sie zu mir, ja, vielleicht ist das ja der Punkt. Vielleicht ist das der Punkt, weil wir können die Heiligkeit Gottes nicht begreifen. Wir können die gar nicht ganz fassen. Eigentlich alles, was wir tun können, ist uns ja vor ihr zu beugen. Sie anzunehmen als eine Tatsache für diese Vollkommenheit Gottes und uns vor ihr zu beugen. Denn die Heiligkeit Gottes, ja, ich meine, sie bringt den Boden zum Beben. Sie erfüllt den Tempel mit Rauch und sie wird von Ewigkeit zu Ewigkeit von den Engeln besungen. Ja, es ist eine Vollkommenheit, eine Heiligkeit, die unser Denken übersteigt. Also schauen wir, wie Jesaja reagierte. Als ihm die Heiligkeit Gottes offenbart wird, ja, da lesen wir in Jesaja 6, Vers 5. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jetzt sind wir wieder beim weißen Blatt. Oder dem vielleicht gar nicht mehr ganz weißen Blatt, je nachdem. Getrennt würden wir beide Blätter als weiß bezeichnen. Legen wir sie aneinander, erkennen wir, dass an einem Blatt ja doch nicht ganz so weiß ist. Es ist der Kontrast, der die Wahrheit zum Vorschein bringt. Wenn wir andere Beispiele nehmen, zum Beispiel, ich werde nicht erkennen, dass mein Essen nicht besonders gut gewürzt ist, wenn ich halt nie gewürztes Essen esse. Ich weiß ja gar nicht, wie das sein würde. Ich werde nicht erkennen, wie problematisch mein Umgang mit anderen ist, wenn ich nie guten Umgang erlebe. Ich werde nicht wissen, dass meine Freundschaften oberflächlich sind, wenn ich nie gute, tiefgehende Freundschaften erlebe. Ja, ich werde wahre, selbstlose Liebe ja nicht erwarten oder verstehen, bis Jesus sie mir zeigt. Kurz gesagt, ich werde das Böse nicht wirklich fassen, bis ich das Gute gesehen habe. Weil es ist der Kontrast, der die Wahrheit zum Vorschein bringt. Im Kontrast zu dem Heiligen, Vollkommenen versteht Jesaja, dass er nichts davon ist. Er erlebt die Heiligkeit Gottes und das Erste, was ihm kommt, ist, ich kann da gar nicht mithalten. Ich bin unrein. Im Vergleich zu ihm bin ich nichts. Im Vergleich mit dem Vollkommenen, dem Reinen, dem Herrlichen, dem absolut Guten. Ja, erscheint meine Seele nicht weiß, sondern schwarz. Im Licht der Heiligkeit Gottes wird ja unsere Sünde deutlich. Und das ist etwas, was Jesaja hier erlebt, aber es ist auch etwas, was ich persönlich schon öfters erlebt habe. Ich habe das in meiner Taufbegleitung schon ein paar Mal ja, mit der Anja durchgesprochen, festgestellt, gesagt, hey, so mehr ich Gott kennenlerne, und ich bin ja schon einige Jahre Christ, so mehr ich ihn kennenlerne, und das ist faszinierend bei Gott, wir lernen immer mehr kennen, desto mehr erfahre ich und verstehe ich nicht nur, wie erhaben und wunderbar und groß und gut Gott ist, sondern desto mehr verstehe ich auch, wie sündig ich bin, wie sehr ich damit nicht mithalten kann. Ja, es wird mir deutlich, einfach, was ich nicht bin, dass mein Leben durchzogen ist, auch vom Schwarzen und von der Sünde. Solange ich auf Jesus schaue, auf seine Herrlichkeit, im Licht seiner Heiligkeit sehe ich das umso deutlicher. Weil solange ich mich mit anderen vergleiche, ja, wir sind alles gefallene Menschen. Das sind wir. Und wenn ich da rechts und links schaue, ja, dann merke ich ja, vielleicht bin ich ja, ist ja eigentlich alles ganz okay, ne? Also bin ja noch so zu einer der Besseren irgendwie so. Ja, ich meine, einmal ist alles eine Frage der Perspektive, könnte man jetzt sagen. Vergleiche ich mich mit jemandem, der so, ja, ich habe mir mal gedacht, ja, wenn ich mich jetzt mit Kim Jong-un oder sowas, glaube ich, heißt der Diktator in Nordkorea vergleiche, da bin ich eine Heilige, alles gut. Muss ich mir ja gar keine Gedanken mehr machen. Ja, wir schauen uns um und ja, manchmal rechtfertigen wir da unseren eigenen sündigen Zustand. Weil wir denken, so schlimm wie der andere bin ich nicht. Und ich weiß nicht, ob Jesaja vor seiner Begegnung mit Gott ebenfalls solche Gedanken hatte, dass er vielleicht dachte, so schlimm wie der Rest des Volkes, wir haben ja letzte Woche in der Predigt schon ein bisschen was gehört, ja, da bin ich ja noch gut dran. Ich hier lüge nicht, ich morde nicht, ich versuche mich an die Gesetze zu halten, ich feiere die Feste, ich bringe die Opfer da, ich bin aufrichtig, versuche Gott zu respektieren. So, ja, es gibt in meinem Land viele Menschen, die sehr falsch liegen, moralisch total daneben, aber ich bin doch noch einer der Besseren. Ich weiß nicht, ob Jesaja so dachte, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich glaube, dass wir häufig so denken. Dass wir ja rechts und links schauen und sagen, ja, im Vergleich zu denen, dann ist es ja noch okay. Weil diese Perspektive ist ein bisschen leichter anzuschauen, da wird meine Sünde nicht so deutlich. Da erscheine ich eher ein bisschen weiß, ne? Weil im Kontrast zum Schwarzen wirkt jedes Blatt weiß, egal wie wir es machen. Doch im Kontrast mit dem vollkommenen Reinen, mit der Heiligkeit, ja, da können wir nicht bestehen. Und das ist nicht unbedingt eine schöne Sache zu erfahren. Es ist nicht unbedingt immer angenehm, wenn ich auf Gott schaue und seine Heiligkeit sehe und dann feststelle, dass ich sündig bin. Jesaja erkennt, dass seine Lippen, sein Handeln, sein Herz, ja, alles in sein ganzes Wesen unrein ist. Und er stellt fest, dass sein ganzes Umfeld voller Sünde ist und er genauso dazugehört. Und wer will das schon feststellen? Wer sieht schon gerne seine dunklen Seiten an? Ja, wer will seine Schuld aufgedeckt haben? Wenn Gottes Heiligkeit, seine Gegenwart, das Hässliche in mir hervorbringt, wäre es dann nicht irgendwie ein bisschen besser, wenn ich das einfach ein bisschen meiden würde? Also am besten einfach gar nicht ins Licht gehen, dann sieht man das nicht so genau. Nach dem Prinzip, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, alles gut. Naja, man könnte so denken. Aber die Sache ist, nur weil ich nicht hinschaue, ändert es nichts an der Tatsache. Es ist immer noch so, dass meine Sünde da ist. Es ist immer noch so, dass ich vor Gott nicht bestehe und dass sie mich von ihm trennt. Wenn ich aber auf das schaue, die Tatsache ins Auge blicke, ja, kann ich dann was dran ändern? Ja, erstmal nein. Ich kann nichts tun von mir aus, um Gottes Heiligkeit zu entsprechen. Das werde ich nie schaffen, egal was ich tue. Aber was ich tun kann, ist es anerkennen. Ich kann es eingestehen, dass ich hilflos bin im Angesicht meines Versagens und meiner Schuld. Und dieses Eingeständnis ist genau das, was Gott gern möchte. Dieses Eingeständnis ist genug. Wir lesen in den nächsten Versen in Jesaja 6, die Verse 6 bis 7. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Im Tempel gab es zwei Altare, die vor Gott standen. Der eherne Altar stand im Vorhof und dort wurden die Tieropfer gebracht. Durch die Opfer wurde Vergebung gewirkt. Hatte man das Gesetz gebrochen, so konnte man etwas Unschuldiges und Reines für sich sterben lassen. Ja, dieses Opfertier trug die Sünde, sodass Gott und Mensch wieder versöhnt waren. Der zweite Altar war der Räucheraltar, der im Heiligtum selber stand. Dort wurden die Rauchopfer dargebracht. Sie waren ein Wohlgeruch, ein Symbol der Gebete vor dem Herrn. Aber sie standen auch für Vergebung. Das sehen wir ganz besonders bei der Beschreibung vom Versöhnungstag. In 3. Mose 16 wird beschrieben, wie einmal im Jahr alle Sünden des Volkes auf den einen Ziegenbock gelegt wird und in die Wüste geschickt, damit alle Sünde beglichen wird. Und der hohe Priester, der das gemacht hatte, musste selbst erstmal von Sünde frei werden, um das machen zu dürfen. Ne? Und da steht, dass er, nachdem er gewisse Sachen gemacht hat, ins Heiligtum reingeht und dort ein Weihrauchgemisch in der Gegenwart des Herrn auf die glühenden Kohlen legen sollte, sodass die Wolke vom Räucherwerk die Deckplatte, also die Bundeslade halt, bedecken würde, damit er nicht sterben wird. Weil dieses Räucher, das bedeckte, die Sünde bedeckte, und somit ihn vor der Heiligkeit Gottes bestehen ließ. Also der Altar, egal welcher von den zwei, sie waren beide Orte dort, wo Sühne gewirkt wird. Hier geschah ein stellvertretendes Opfer, hier wurde die Sünde vor Gottes Angesicht in Liebe bedeckt. Und es waren diese Opfer, welche die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und seinem Volk wiederherstellte. Weil dieses Volk sollte eigentlich heilig leben, wir sollten heilig leben, weil Gott heilig ist, aber weder sie noch wir tun es. Und so ist diese Wiederherstellung notwendig. Und ich finde es so spannend, dass von diesem Altar wird ein Stück Kohle genommen und zu Jesaja gebracht und wird ihm Vergebung zugesprochen. Also vom Ort der Versöhnung schenkt Gott selbst nun Jesaja die Heiligkeit, die er braucht, um bestehen zu können in seiner Gegenwart. Jesaja erkannte im Lichte von Gottes Heiligkeit seine Schuld und bekannte, dass er mit dieser Schuld vor Gott nicht bestehen kann. Und Gott selbst erwirkt die Sühnung. Gott schenkt Vergebung, Heiligung. Und das ist Gnade. Viele wissen, dass ich total der Alttestamentler bin. Ich liebe das Alte Testament. Aber ich habe schon häufig ein Gespräch mit Leuten geführt, dass sie sagen, im Alten Testament, das ist so schwierig und das ist irgendwie, Gott ist da immer so wütend und sonstige Sachen. Aber Leute, hier haben wir in 7 Versen das Evangelium. In 7 Versen sehen wir hier im Alten Testament genau das, was Gott in Jesus auch uns schenkt. Die Herrlichkeit Gottes wird offenbart Jesaja durch Rauch und Beben und uns durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir die Heiligkeit Gottes erlebt. Durch ihn haben wir abgesondertes, schuldloses, reines, vollkommen Gutes gesehen. Und dieses Schuldlose, dieses Reine, dass dieses vollkommen Gute ist für uns gestorben. Für uns, die wir schuldig und unrein und durchdrungen vom Bösen sind, am Kreuz, am Altar vor Gott, wurde das perfekte Opfer gebracht, das schuldlose Opfer, um Sühnung zu erwirken. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Und wenn wir anerkennen und verstehen, wie Jesaja es verstanden hat, und ich bin 100% überzeugt, jeder, der sich ehrlich vor Gott stellt und auf ihn schaut, wird das erkennen, wird seine Herrlichkeit sehen, ihn erkennen und wird auch selber erkennen, dass er schuldig ist. Aber wenn wir das anerkennen, wenn wir sagen, ehrlich sagen, hey, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, dann spricht Gott selbst uns Vergebung zu. In seiner Auferstehung, in seinem Sieg über den Tod spricht Jesus uns Heiligkeit und Gerechtigkeit zu. Eine Heiligkeit, die wir nicht verdient haben, die uns aber die Gemeinschaft mit dem Heiligen Israels, mit dem allmächtigen Vater wieder ermöglicht. Also warum sollte ich mich im Lichte der Heiligkeit Gottes stellen? Warum sollte ich diesen Kontrast zulassen? Weil ich dort die Wahrheit erkenne. Und wenn ich die Wahrheit erkenne, dann kann ich es auch eingestehen. Und wenn ich es eingestehe, dann werde ich auch Gnade und Vergebung erfahren. Dann werde ich Veränderung erfahren. Und das werde ich. Das ist uns versprochen, weil Jesus zu seinem Wort steht. Es ist uns garantiert, jeder, der seine Schuld bekennt, der ehrlich vor Gott tritt, der wird Vergebung erfahren. Das ist das Zeugnis der ganzen Bibel, das ist das Versprechen Gottes. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 9 ist eine meiner Lieblingsverse, denn hier steht es zusammengefasst. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Ich persönlich empfinde es als Segen, immer mehr zu erkennen, dass ich vor Gott schuldig bin. Und ich weiß, das ist ein ganz komisches Konzept irgendwie, weil Leute sagen, ich will doch lieber einfach keine Sünde sehen und in der Kirche wird mir ja immer gepredigt, dass ich sündig bin, das ist ja ganz schlimm. Ich finde es gut für mich. Nicht, weil ich dann denke, oh, ich bin so schlimm und ich komme nicht klar oder sonst was, nein, weil ich weiß, ja, wenn ich meine Sünde sehe, dann sehe ich auf die Gnade Gottes. Dann sehe ich, was Gott weggenommen hat. Dann sehe ich, was er vergeben hat. Dann sehe ich, wie groß seine Liebe ist. Dann sehe ich, was er alles für mich tut und dass er mich annimmt, dass er mich liebt, trotz all dem. Ich verstehe mehr die Herrlichkeit Gottes. Und das ist so schön. Das ist für mich etwas, ja, was mir Leben schenkt. Was mir Mut schenkt, daraus zu leben. Dass dieser Wissen, dass mir vergeben ist. Dass Gott selber die Heiligkeit erwirkt hat, die ich brauche, um vor ihm zu bestehen. Ich möchte nochmal die Verse 5 bis 8 lesen. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Ich war am Montagabend mit einigen Leuten aus der Gemeinde, vor allem aus der Jugend, beim Konzert in München von den Oboes. Und einer ihrer neuen Lieder heißt Hier bin ich. Und ich würde euch gerne einfach einen Ausschnitt daraus mal vorspielen.
Meine Träume nehmen mich fest, nicht mit dem Start. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hier noch habe. Deshalb lege ich meine Zweifel endlich da. Gott macht mich stark. Hier bin ich, send mich. Dieses Leben, ich verschenk's dich. Alles was, das ist hinter mir. Hier bin ich und ich lebe für dich. Und es interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Und ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dass ich wie dein Licht durch den Nebel blieb. Doch ich sage, hier bin ich und ich lebe für dich. Und es interessiert mich nicht, was dagegen spricht. Denn ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dass ich wie dein Licht durch den Nebel blieb. Ja, ich weiß genau, wenn ich auf dich schau, dann seh ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Ja.
Dankeschön, Tobi. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich und ich lebe für dich. Also ich habe das Lied, als ich es einer der ersten Male gehört habe, habe ich mich gefragt oder mir gedacht, wow, was für ein Selbstbewusstsein steckt hinter diesen Worten. Zu sagen, hier bin ich, sende mich, ich lebe für dich. Und ich habe mich gefragt, könnte ich das aus mir heraus wirklich ehrlich sagen? Und ich habe an meinen Text gedacht und habe mich gefragt, wie konnte Jesaja das jetzt sagen? Gerade wo er seine Sünde erkannt hat und gemerkt hat, dass er unrein ist vor Gott, wie konnte er das jetzt sagen? Und ich glaube, er konnte es sagen, weil er auf die Heiligkeit, ja auf die Gnade Gottes schaute. Weil Jesajas Antwort ist immer noch im vollen Bewusstsein, dass er unzureichend ist. Er spricht diese sehr selbstbewusst klingenden Worte jetzt nicht darauf basierend, dass er denkt, ja, ich bin wirklich ein passender Botschafter für Gott. Ja, ich bin schon die passende Person, kann das, glaube ich, gut für ihn vertreten. Nein, er spricht völlig im Vertrauen auf Gottes Macht. Denn wenn Gott ihn reinigen kann, dass er vor Gottes Heiligkeit bestehen darf, dann kann er ihn auch gebrauchen, um Gottes Botschafter zu sein. Jesus spricht seine Antwort auf den Ruf Gottes völlig auf der Gnade Gottes aufbauend. Er vertraut darauf, dass Gott, wer ihn ruft, der ihn geheiligt hat, der ihm vergeben hat, ihn auch gebrauchen kann. Und in diesem Lied war auch die Zeile, denn ich weiß genau, wenn ich auf dich schaue, dann sehe ich, wie dein Licht durch den Nebel bricht. Und er hat gesagt, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf den Herrn, der meine Dunkelheit durchbricht mit seinem Licht. Das ist die Perspektive, aus der wir jeden Tag neu leben dürfen und dienen dürfen. Jesaja blickte auf die Heiligkeit Gottes und daraus kann er auch den Ruf Gottes folgen. Also wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, haben wir zwei Möglichkeiten. Jesaja zeigt uns die erste auf: Demut, Reue, Umkehr, Bekenntnis, Vergebung, Gnade, Leben für den Herrn. Und das Volk Israel zeigt uns die zweite auf. Ich möchte jetzt noch kurz den letzten Abschnitt aus Jesaja 6 vorlesen. Ab Vers 9. Er sprach, also Gott sprach zu Jesaja: Geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verkleb ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte: Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete: Bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt, bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist er doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einem gefällten Terebinthe oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Also ich glaube nicht, dass das die Botschaft war, die Jesaja hören wollte. Also ich glaube nicht, dass er sich erhofft hat, das jetzt verkünden zu müssen, als er sich Gott zur Verfügung stellte. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt der positive Abschluss dieses Kapitels. Aber Jesaja wusste genau, das Volk Israel braucht genauso die Vergebung, die er erlebt hatte. Und er wusste, Umkehr ist der einzige Weg, wie sie vor Gott bestehen würden. Und Gott sagt ihm hier, sie werden es nicht tun. Das ist traurig. Gott sagt ihm, du wirst verkünden und die Wahrheit wird ihr Herz nicht erweichen, sondern verhärten. Und ich möchte, dass du weiter verkündest, auch wenn es ihre Herzen noch mehr verhärtet, noch mehr verschließt, ihre Ohren verschließt, ihre Augen verschließt. Ja, es ist nicht im Verschließen, weil sie es nicht sehen könnten, sondern weil sie es nicht sehen wollen. Aber ich möchte, dass du noch weiter ihnen die Wahrheit sagst, auch wenn sie sich ablehnen, die Gnade nicht annehmen und deswegen Zerstörung und Leid erfahren. Ja, sie sollen es trotzdem, sie müssen es trotzdem hören, auch wenn sie es nicht hören wollen. Die Wahrheit muss gesprochen werden, denn auch wenn ich es nicht hinschaue, meine Augen vor der Wahrheit, ja auch meiner eigenen Schuld verschließe, sie ist trotzdem real und trennt mich von Gott. Und die einzige Möglichkeit ist, dass wir sie anschauen. Und deswegen muss es gesprochen werden. Jesaja verkündigte die Heiligkeit Gottes, er stellte den Kontrast deutlich dar, aber das Volk Israel hörte nicht. Also wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, können wir entweder umkehren oder unsere Augen vor der Wahrheit verschließen und unser Herz hart werden lassen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn wir umkehren, dann erleben wir leben Vergebung, Gnade, neues Leben. Es ist es wert, umzukehren. Die Heiligkeit Gottes, wie heißt es, der Kontrast, der die Wahrheit zum Vorschein bringt. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Wahrheit? Blickst du der Realität ins Auge und erkennst an, dass du vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen kannst? Führt dich das auf die Knie in Demut und Reue, stehst du zu der Dunkelheit in dir und bekennst es vor dem Herrn der Heere und erlebst seine Gnade, seine Vergebung? Wie kannst du dann neu leben in der Abhängigkeit von dieser Gnade Gottes? Oder verschließt du deine Augen und dein Herz? Blickst du lieber auf die Papiere rechts und links? Ja, die Leute, die dein Herz weiß erscheinen lassen. Und verlässt dich lieber auf deine Heiligkeit, deine Kraft, um zu bestehen. Jesaja blickte auf die Heiligkeit Gottes. Und in dieser Heiligkeit erkennt er seine Schuld und vor dieser Heiligkeit bekennt er seine Schuld. Durch die Hingabe dieser Heiligkeit wird er bereinigt von seiner Schuld. und auf diese Heiligkeit aufbauend folgt er dem Ruf Gottes trotz seiner Schuld. Am Ende hängt alles von der Heiligkeit Gottes ab. Das vollkommen Gute, das vollkommen Reine, die Herrlichkeit, die wir nicht begreifen können, die Vollkommenheit, die Gott von der Welt unterscheidet, der einzig wahre Gegenstand der Anbetung, Verehrung und Ehrfurcht ist. Wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können umkehren oder unsere Augen vor der Wahrheit verschließen und unser Herz hart werden lassen. Der Kontrast bringt die Wahrheit zum Vorschein. Die Frage ist nur, was machst du mit dieser Wahrheit? Amen.